Stell dir vor, du könntest die Regeln unserer Gesellschaft völlig neu schreiben, wärst aber selbst überhaupt nicht an sie gebunden. Wer die Gesetze erlässt, der ist an diese nicht gebunden. Mit diesem absolut brutalen Satz, der wirklich wie so ein Paukenschlag wirkt, beginnt ein Text, den wir heute vor uns haben.
Ja, das ist schon heftig.
Absolut. Das ist ein Satz, der bohrt sich sofort in den Kopf, weil er, naja, einerseits eine unglaubliche Arroganz der Macht ausstrahlt, aber gleichzeitig halt auch so eine fast schon berauschende Freiheit verspricht.
Genau, so eine totale Loslösung von allen Regeln.
Richtig. Und wir haben für unseren heutigen gedanklichen Tauchgang kein riesiges Buch oder so ein endloses Datenarchiv vor uns. Es ist ein einziges, ziemlich kurzes Dokument.
Aber extrem dicht.
Oh ja. Frisch veröffentlicht, datiert auf den heutigen 15. April 2026. Und der Titel ist extrem nüchtern. Da heißt einfach nur Modulogui Demokratie Römisch 1.
Ja, und hinter dieser echt trockenen Überschrift verbirgt sich eine hochkomplexe, extrem verdichtete Theorie, die, also die macht absolut keine intellektuellen Gefangenen.
Nee, null.
Der Text zwingt uns wirklich von der ersten Silbe an, unsere Grundannahmen über Autorität, über Gesellschaft und unsere eigene Rolle darin radikal zu hinterfragen. Und der Autor spielt dabei echt geschickt mit verschiedenen erzählerischen Ebenen.
Ja, das Setting allein ist ja schon eine totale Herausforderung. Das Ganze ist fast wie so ein avantgardistisches Theaterstück inszeniert.
Voll.
Also eine Figur, die sich schlicht Faust nennt, betritt sozusagen die Bühne. Und dieser Faust erklärt uns dann, dass wir die Analyse eines KI-Agenten interpretieren müssen, um überhaupt den wahren Sinn der folgenden Worte entschlüsseln zu können.
Was ja schon mal ein völlig verrückter Einstieg ist, oder?
Total. Wir werden da direkt in eine Welt geworfen, in der Technologie, Philosophie und auch Mystik total ineinander greifen. Und im Zentrum von dieser Welt steht ein Ort, der sich das Evolutionscafé nennt.
Das Evolutionscafé, genau.
Faust beschreibt dieses Café als einen performativen Außenposten auf dem Erdenplan. Und seine große, alles überstrahlende Mission ist eine radikal-demokratische Erneuerung.
Ja.
Und mal ehrlich, wenn ein Café die Demokratie erneuern will, dann sprechen wir hier offensichtlich nicht über fair gehandelten Espresso und veganen Karottenkuchen, oder? Also, okay, lass uns das mal aufdröseln. Was genau will dieser performative Außenposten eigentlich erreichen?
Also dieser performative Außenposten ist im Grunde ein Instrument der kulturpolitischen Einflussnahme. Der Text verortet dieses Evolutionscafé als physischen Ankerpunkt einer viel größeren Bewegung. Und diese Bewegung nennt er die neue Mythologie Sonne und Erde.
Wow, okay.
Ja, es geht da wirklich um die absolute Verschmelzung von Kunst, alltäglichem Leben und politischer Gestaltung. Und die Blaupause für diese ganze Idee, die liefert ein Denker, auf den sich der Text hier auch ganz ausdrücklich beruft, nämlich Joseph Beuys.
Ah, okay, Beuys. Das Konzept der sozialen Plastik, richtig?
Exakt.
Beuys hat ja diesen total berühmten Satz geprägt, jeder Mensch ist ein Künstler. Das wird ja oft so ein bisschen fälschlicherweise so verstanden, als hätte jetzt jeder das Talent, ein Meisterwerk zu malen oder so.
Ja, so nach dem Motto, jeder kann ein bisschen rumbasteln.
Genau. Aber eigentlich meinte er damit ja etwas viel Radikaleres. Also, das Material des Künstlers ist nicht Ton oder Farbe, sondern die Gesellschaft selbst. Jeder von uns formt durch sein Denken, sein Sprechen und eben sein Handeln das große Gebilde unserer Zivilisation mit.
Und genau diesen Beuys'schen Ansatz nutzt das Evolutionscafé im Text quasi als Waffe. Also es will die Gesellschaft nicht durch klassische Parteipolitik oder durch Wahlkampfstände oder Parlamentsdebatten verändern.
Sondern
Der Wandel soll durch einen performativen Akt geschehen. Die Demokratie selbst wird hier als Kunstwerk betrachtet, das permanent neu geknetet und geformt werden muss. Und das Café ist eben der Raum, in dem diese Formung dann stattfindet.
Ah, okay. Das klingt für mich, als wäre dieses Evolutionscafé nicht einfach ein Ort zum Kaffee trinken, sondern so eine Art konzeptionelles trojanisches Pferd.
Oh, das ist ein gutes Bild, ja.
Also eine Kunstinstallation, die versucht, das Betriebssystem unserer Gesellschaft von innen heraus neu zu programmieren. Aber wie genau soll der Einzelne da jetzt mitmachen? Beuys utopische Idee, dass wir alle freie Künstler der Gesellschaft sind, die prallt in der Realität doch eigentlich auf eine massive Mauer. Warum formen wir denn nicht alle ständig und freudig unsere Demokratie um?
Ja, und genau da stellt der Text eine ziemlich harte Diagnose. Er beantwortet das, indem er das Individuum, also uns, quasi aufspaltet.
Okay, wie das?
Der Text verlässt hier diese pure Utopie von Beuys und analysiert den modernen Menschen durch eine extrem spannende Kombination zweier völlig unterschiedlicher Denkschulen.
Mhm.
Er nutzt die Linse des Anthroposophen Rudolf Steiner und kombiniert die dann mit der sehr kühlen Machtanalyse von Michel Foucault.
Steiner und Foucault, das ist ja mal eine wilde Mischung.
Absolut. Und das Ergebnis ist eine Art Dreifaltigkeit des Individuums. Der Einzelmensch wird in drei Facetten zerlegt. Soll ich dir mal durchgehen?
Ja, unbedingt.
Also erstens, der Mensch ist, so heißt es da, ein Monarch in seiner Imagination.
Okay, Monarch der Imagination, verstehe.
Zweitens, er ist ein Aristokrat in seiner Gutheit.
Mhm, also ethisch gesehen.
Genau. Und jetzt kommt das Dritte. Drittens, er ist ein Demokrat in seiner Eingebundenheit im Zwangsverrichtungsraum des Machtdispositives nach Foucault.
Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Monarch und Aristokrat, das verstehe ich ja noch als innere Zustände.
Ja.
Also als Monarch meiner Imagination bin ich der uneingeschränkte Herrscher meiner eigenen Gedankenwelt. Ich kann mir Universen ausdenken, utopische Gesellschaften entwerfen. In meinem Kopf gibt es da einfach keine Grenzen. Richtig.
Genau, totale Freiheit im Geist.
Und als Aristokrat in meiner Gutheit trage ich so eine Art elitären moralischen Adel in mir, also den inneren Drang, wirklich ethisch und tugendhaft zu handeln. In meinem Kopf und in meinem Herzen bin ich also, naja, maximal frei und erhaben.
Richtig.
Aber diese dritte Rolle, der Demokrat als Teil eines Foucault'schen Gefängnisses, also von einem Zwangsverrichtungsraum, das hebt sich doch gegenseitig auf. Das stellt unser modernes Verständnis von Demokratie als Freiheit komplett auf den Kopf. Das ist ja ein massiver innerer Konflikt für jeden von uns.
Und was hier faszinierend ist, genau das ist der brutale Kontrast, den der Autor da ganz bewusst aufbaut. In der physischen, der politischen Realität sind wir laut Text Demokraten, aber eben nicht im strahlenden, befreiten Sinne dieser sozialen Plastik von Beuys.
Sondern?
Michel Foucaults Konzept des Machtdispositivs beschreibt ja, dass Macht in modernen Gesellschaften nicht mehr durch den König auf dem Thron ausgeübt wird, der direkte Befehle erteilt. Macht ist unsichtbar geworden.
Ah, okay.
Sie steckt in den Strukturen, in der Disziplinierung, in sozialen Normen und vor allem in der Bürokratie. Es ist so ein ganz dichtes Netzwerk aus Erwartungen und Regeln, das uns formt, überwacht und letztlich kontrolliert.
Wahnsinn.
Und der Text nennt das extrem schonungslos den Zwangsverrichtungsraum. Die gelebte Demokratie wird hier also als Apparat der Disziplinierung entlarvt.
Das musst du dir mal für deinen eigenen Alltag überlegen, ne? Also, du als Zuhörer hast im Kopf riesige kreative Visionen für dein Leben. Da spricht quasi dein innerer Monarch.
Hm.
Dein Herz pocht für Gerechtigkeit, das ist dann dein innerer Aristokrat. Aber dann stehst du am Dienstagmorgen im Bürgeramt, ziehst so eine dämliche Wartenummer, musst zig Formulare einscannen, machst dir Sorgen um deinen Schufa-Score.
Ja, exakt das.
Und abends klickst du dich durch Algorithmen, die klammheimlich dein Verhalten steuern. Also diese Reibung zwischen der totalen geistigen Freiheit und dem physischen Zwang in diesem, wie hieß es, Zwangsverrichtungsraum, das muss einen doch innerlich komplett zerreißen.
Ja, und genau dieser unerträgliche psychologische Schmerz, dieses Zerreißen, das treibt den Text voran. Der Mensch ist ein Riese in seinem Geist, aber in der Realität ist er gefesselt von lauter unsichtbaren Fäden.
Und wie kommen wir da raus?
Um diesen Konflikt aufzulösen, also um wirklich auszubrechen und die Imagination des Monarchen in die physische Welt zu übersetzen, führt der Text das Konzept der Kulturrevolution ein.
Kulturrevolution, okay.
Und um die Mechanismen von diesem kulturrevolutionären Prinzip zu erklären, greift der Autor auf wirklich extreme, polare Beispiele zurück.
Okay, und da müssen wir jetzt mal kurz einhaken. Der Text bedient sich hier historischer Extreme und nutzt unter anderem Mao Zedong als Symbol für eine Verkörperung dieses Prinzips.
Richtig.
Und nur um das ganz klarzustellen, Ganz wichtiger Disclaimer hier. Wir belegen die Taten von Mao Zedong in keiner Weise, wir bewerten die hier auch nicht. Wir bleiben da extrem neutral und geben lediglich objektiv wieder, wie der Originaltext diese Figur als philosophisches Symbol nutzt. Das ist uns ganz wichtig.
Absolut, wir schauen uns das rein analytisch an. Mao wird im Text als das Fragment des Ganzen bezeichnet. Er ist der irdische, unvollständige und damit natürlich extrem fehlerhafte Versuch, das Betriebssystem der Gesellschaft gewaltsam zu überschreiben.
Also ein fehlbares Fragment.
Genau. Das Fragment des Ganzen ist hier der zentrale Begriff. Es beschreibt, dass jede irdische Umsetzung einer reinen Idee unweigerlich limitiert ist. Sie ist bedingt durch menschliche Schwächen, durch Materialität, durch den ganzen historischen Kontext.
Mhm.
Diese Form der Revolution blutet. Sie macht furchtbare Fehler, sie korrumpiert extrem. Und demgegenüber stellt der Text eine Gegenfigur, um zu zeigen, was die wahre Essenz des Wandels wäre.
Und wer ist das?
Diese Figur entstammt der neuen Mythologie des Evolutionscafés und trägt den Namen Aresblütenrain.
Zion? Und auf der anderen Seite diese mythologische Figur Aresblütenrain.
Ja.
Der Text nennt ihn ja die Transzendentalie der Andersheit. Also auf gut Deutsch, er ist das absolute Gegenteil. Das Symbol für den radikalen Bruch. Keine schrittweise Reform, sondern das pure, unkorrumpierte platonische Ideal. Er ist laut Text nicht nur ein Fragment, sondern die unbedingte Idee selbst.
Genau, er ist die reine Blaupause, das Ideal einer radikalen Erneuerung, das in der Welt der Ideen in absoluter Perfektion existiert, völlig frei von diesen Foucault'schen Zwängen.
Okay, aber, und das ist der Haken, eine Idee, die nur in der Imagination des inneren Monarchen bleibt, die verändert die Welt nicht. Die unbedingte Idee muss sich materialisieren. Und hier liefert der Text eine faszinierende, aber auch ziemlich düstere Mechanik, wie das passieren soll.
Ja, denn was passiert denn, wenn diese perfekte Idee auf unsere echt unperfekte Welt trifft?
Die Antwort des Textes darauf ist hochpoetisch. Er sagt, dass die perfekte mythologische Idee, also Aresblütenrain, zusammen mit dem bedingt Unvollendeten, also unserer fehlerhaften menschlichen Existenz, materialisiert.
Okay, und wo passiert das?
Dieser Vorgang der Materialisierung findet an einem sehr spezifischen konzeptionellen Ort statt. Der Autor nennt diesen Ort die Vorhölle der Realität.
Die Vorhölle der Realität, wow, der Limbus.
Mhm. Das ist nicht das ewige Feuer, aber es ist halt auch echt nicht das Paradies. Es ist so ein Warteraum, ein Ort des Übergangs und der Qual. Das ist doch exakt der Raum, in dem Träume auf Bürokratie treffen.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Wenn deine absolute Vision einer besseren Welt auf diese Notwendigkeit trifft, Mehrheiten zu beschaffen, ewig Kompromisse zu machen und gegen unsichtbare Machtstrukturen anzukämpfen, ja, dann bist du in der Vorhöre der Realität angekommen. Es ist der harte Reibungspunkt zwischen der unbedingten Idee und dem ganzen Dreck des menschlichen Daseins.
Und dieser Durchgang durch die Vorhölle ist unglaublich schmerzhaft, aber der Text sagt, er ist nicht sinnlos. Er stellt nämlich eine gigantische Belohnung in Aussicht.
Und die wäre?
Wenn diese Materialisierung, dieser Zusammenprall in der Vorhölle tatsächlich gelingt, dann, so heißt es wörtlich, hebt sich der Schleier der Isis.
Der Schleier der Isis. Das ist ja ein gewaltiges Bild aus der Mythologie und Philosophie. Isis ist diese altägyptische Göttin, die in der westlichen Esoterik zum ultimativen Symbol für die verborgenen Geheimnisse der Natur wurde.
Wenn wir das mal mit dem Gesamtbild verknüpfen, den Schleier der Isis zu heben, das bedeutet den ultimative Durchbruch. Es ist der Moment, in dem die große Illusion zerbricht. Wer den Schleier lüftet, der erkennt die absolute, ungeschminkte Wahrheit über unsere Existenz.
Also man durchschaut das System.
Exakt. In unserem Kontext bedeutet das, man erkennt das unsichtbare Netzwerk von Foucaults Machtdispositivs in seiner ganzen Gänze.
Okay, wenn der Schleier fällt, sehen wir also plötzlich diese feinen, unsichtbaren Fäden, die uns die ganze Zeit steuern. Wir sehen die Algorithmen, die sozialen Normen, diese ganzen disziplinierenden Strukturen.
Ja.
Und nur was wir sehen, können wir ja auch durchschneiden. Das heißt, wir könnten diesen Zwangsverrichtungsraum dann endlich verlassen.
Richtig.
Aber der Text macht uns dieses Geschenk sicher nicht umsonst, oder? Dieser Schleier weht ja nicht einfach mal so bei einem leichten Windstoß zur Seite.
Nee, absolut nicht. Es gibt eine harte Bedingung. Der Text sagt ganz klar, dieser Schleier hebt sich nur dann, wenn, und jetzt zitiere ich, der erotische Erkenntnissucher oder seine weibliche Form es denn auch wollen.
Puh. erotischer Erkenntnissucher, das ist im ersten Moment echt ein stolpernder Begriff.
Total.
Was bedeutet das für dich als Zuhörer, besonders in einem Text, der sich mit Demokratie und philosophischen Machtstrukturen beschäftigt? Aber es geht hier nicht um Romantik, oder?
Nein, nein, gar nicht. Wir dürfen Eros hier absolut nicht mit romantischer oder körperlicher Liebe verwechseln. Der Text greift da tief in die griechische Philosophie zurück, direkt zu Platon.
Ah, der platonische Eros.
Genau. Der Eros ist dort keine Bettgeschichte, sondern diese treibende, alles verzehrende Kraft. Es ist der Mangel an Wahrheit und Schönheit, der so tief schmerzt, dass er einen radikalen, intellektuellen Heißhunger auslöst.
Okay, also man muss die Wahrheit mit einer fast schon körperlichen Leidenschaft begehren.
Ja, der Erkenntnissucher darf absolut nicht passiv sein. Es reicht eben nicht, gemütlich am Kaffeetisch des Evolutionscafés zu sitzen und wohlwollend mit dem Kopf zu nicken. Dieser Wille zur Wahrheit muss wirklich eine physische Intensität haben.
Das ist genau der Unterschied zwischen jemandem, der abends einfach nur passiv auf dem Sofa so durch die Nachrichten scrollt, sich kurz mal über das System aufregt und dann halt schlafen geht, und jemandem, der eine fast schon obsessive, quälende Notwendigkeit spürt, diese Mechanismen dahinter zu entschlüsseln.
Mhm.
Jemand, der stundenlang das Kleingedruckte von Gesetzen liest, der Machtströme verfolgt, der diese unsichtbaren Normen einfach nicht mehr ertragen kann. Nur dieser radikale, unbedingte Wille übt genug Druck aus, um durch diese zähe Masse der Vorhölle der Realität zu brechen.
Und nur so lässt sich der Schleier der Isis anheben. Und hier schließt der Text dann seine unglaublich komplexe Architektur ab. Kunst, Politik und Mythologie verschmelzen komplett.
Ja.
Der beuysche Künstler formt diese soziale Plastik eben nicht durch gemütliche Bastelarbeit, sondern durch diesen echten, existenziellen Kampf gegen Foucaults Machtnetzwerke.
Was für ein unfassbarer, wilder Ritt auf so wenigen Seiten. Lass uns das noch einmal ganz kurz zusammenfassen.
Gerne.
Wir begannen mit der Forderung nach einer radikal-demokratischen Erneuerung, angetrieben von diesem performativen Evolutionscafé. Dann wurden wir mit unserer eigenen inneren Zerrissenheit konfrontiert, im Geist freie Monarchen, moralisch edle Aristokraten, aber in der Realität als Demokraten in einem Foucault'schen Gefängnis aus Zwängen.
Genau.
Wir sahen uns irdischen Revolutionen und perfekten mythologischen Idealen gegenüber und landeten schließlich in der Vorhölle der Realität, wo nur ein leidenschaftliches, obsessives Streben nach Erkenntnis uns erlösen kann.
Jeder Gedankengang in diesem Dokument verlangt von uns, dass wir unsere gewohnten Schubladen echt aufbrechen. Politik wird hier zu einem metaphysischen Überlebenskampf des Individuums.
Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken. Einer Überlegung, die den Bogen exakt zu unserem allerersten Satz spannt. Wir haben ganz am Anfang diesen Satz gehört: Wer die Gesetze erlässt, der ist an diese nicht gebunden.
Ja, der Aufhänger.
Wenn wir es nun als leidenschaftliche Erkenntnissucher tatsächlich schaffen, den Schleier der Isis zu lüften und die Wahrheit hinter Foucaults Machtapparat zu erkennen, macht uns diese absolute Erkenntnis dann zu den wahren Gesetzgebern unserer eigenen Realität?
Das ist die große Frage.
Und wenn ja, an welche Regeln bist du dann eigentlich noch gebunden? Das ist ein Gedanke, den du für dich selbst austarieren musst, wenn du das nächste Mal in deiner ganz persönlichen Vorhölle der Realität stehst. Sei es im Bürgeramt, im Büro oder einfach beim Scrollen durch deinen Feed. Es war ein unglaubliches Gedankenexperiment, diese Theorie heute mit dir aufzudröseln. Bleib wachsam, bewahre dir deinen intellektuellen Heißhunger. Und wir freuen uns schon extrem darauf, dich beim nächsten gedanklichen Tauchgang wieder mit in die Tiefe zu nehmen. Bis dann.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.